Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Podcast Lebenswege. Wir befinden uns hier in Folge 4 des Podcasts. Silvia Stiersdorfer, unsere Beauftragte für Aussiedler und Vertriebene in Bayern, hat auch diesmal einen hochinteressanten Gesprächspartner. Und zwar ist es der Buchautor Markus Mittmann. Er hat das Buch Wodka mit Grasgeschmack verfasst, dafür mehr als 500 Zeitzeugenberichte ausgewertet und stammt selbst aus einer Familie von Vertriebenen. Im Podcast verrät er, warum Flucht und Vertreibung keine Themen von gestern sind, sondern heute noch ganz lebendig sind und nachwirken. Viel Spaß beim Zuhören.
Schön, dass wir die Gelegenheit haben, uns heute auszutauschen und Sie sich bereit erklärt haben, in unserer Serie mitzumachen. Und Sie haben ein ganz tolles Buch geschrieben. Und Sie haben ja, habe ich gelesen, mehr als 500 Zeitzeugenberichte von Vertriebenen ausgewertet. Finde ich ja spannend, oder?
Ja, genau. Die Recherche, es ist also nicht die Geschichte einer einzelnen Familie. Darum, die Familie, meine Familiengeschichte und mein Hintergrund ist sozusagen das Gefäß für die ganze Geschichte. Weil ich finde auch, man soll immer von den Dingen schreiben, die einen selbst betreffen. Nur so kann man irgendwie Herzblut mit reinbringen, kann die Sache gut werden, wenn man was schreibt, was einem selbst wichtig ist. Und dann habe ich aber diese Basisgeschichte genommen, um diese persönlichen Gespräche habe ich gemacht. Und es gibt ja viele schriftlich dargelegte Erfahrungsberichte, zumeist in Büchern, ganz tolle Bücher veröffentlicht, wo jeder so geschrieben hat, wie ihm der Schnabel gewachsen ist sozusagen. Ich finde das gut, dass das festgehalten ist. Also ich habe inzwischen, glaube ich, einen ganzen Meter Literatur im Regal dieser Erfahrungsberichte. Und da, wenn man die liest, sieht man, da gibt es zwischen den verschiedenen Erlebniswelten doch ganz viel Gleiches immer. Und ich habe versucht, so eine Geschichte zu schreiben, die sowas wie eine Geschichte für alle Geschichten ist. Die sozusagen das aufgeht, dass sich viele identifizieren, bis ins Detail hinein. Da haben so Leute gesagt, zum Beispiel, das ist so eine Sache, die auch immer wieder auftauchte, wenn Vertriebene im Westen waren und die vertriebenen Kinder hatten es ja nicht leicht, integriert zu werden. Und wenn die sich zum Beispiel nach einem faulen Apfel gebückt haben, dass gesagt wurde, lass liegen, die Schweine wollen auch noch was haben. Dass es nicht immer eine Willkommenskultur war, dass die eine harte Zeit hatten, sich einzuleben und hier wieder Fuß zu fassen. Und da gab es in diese Geschichten und auch die Vertreibung selbst Dinge, die überall wieder ähnlich auftauchten. Und das habe ich versucht, zu einer Geschichte zusammenzuschreiben, die praktisch auf dem Wege sozusagen als Nebeneffekt, als Begleitwert allgemein vermittelt, was ist eigentlich Vertreibung? Wie empfindet man das? Was bedeutet das eigentlich? Das ist so ein abstrakter Begriff. Ich habe auch Recherchen in Archiven gemacht und auch die persönlichen Gespräche waren sehr interessant, weil man gesehen hat, weil ich wollte diese kurze Vertreibungsgeschichte, die ich nach dem Krieg oft erzählt bekommen habe. Meine Eltern, die wollten nicht viel darüber reden. Die haben dann gesagt, da sind Leute mit einer Waffe an die Tür gekommen, haben gesagt, raus, raus, raus und in Waggons und ab in West. Und da war die Geschichte vorbei. So kurz war das. Und ich habe versucht, auch mal einmal zu erzählen, wie ein Ablauf einer Vertreibung, hier ist es aus der Sicht eines 12-jährigen Mädchens geschildert dann, meine Mutter sozusagen in dem Roman, die dort als alte Frau die Orte wieder aufsucht und sich dort wieder hinwagt. Wie empfindet man das? Wie ist das wirklich? Bis ins Detail. Man guckt dann alles ganz genau an, wenn man was verlässt, das letzte Mal den Blick werfen. Wie macht man das, wenn man das letzte Mal einen Blick irgendwo hinwendet? Ne? Und ist einem das überhaupt klar? Den war ja nicht klar, dass das die Vertreibung so endgültig wird, sondern sie haben immer noch gedacht, wir kommen zurück. Die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben so gesagt, das dauerte so 2 Jahre lang, dass sie gedacht haben, sie kommen wieder zurück. Und dann wurde ihnen das langsam klar.
Ja, und das ist richtig. Das ist wirklich toll, wie Sie persönlichen Erfahrungen auch in dieses Buch hineinbringen. Und Sie sind auch engagiert im Verband von Kriegsenkeln organisiert?
Ja, also ich selbst bin nicht im Verband, aber ich habe durch das Buch da jetzt den Kontakt zu bekommen und dann so gesehen, was das für eine große Geschichte ist, wie viele Leute sich da organisiert haben oder in großen und kleinen Gruppen, ein Dachverband gibt es auch, dieses Thema für sich aufgreifen, weil es eben das ist, was das Buch auch thematisiert. Warum sind wir so geworden, wie wir sind? Was hat diese Vergangenheit mit uns gemacht, die wir das gar nicht miterlebt haben? Und das Buch stellt praktisch die Frage, kann eine Vergangenheit, die wir selber gar nicht miterlebt haben, uns trotzdem bestimmen oder beeinflussen? Und natürlich beantwortet das Buch die Frage ganz klar mit Ja und sucht dann auf diese Weise, wo kann man sowas finden, wie entdeckt man das. Und die Kriegsenkel zum Beispiel, denen tut es einfach gut, gleich denken und gleich fühlende Menschen zu treffen, die auch merken, da ist was in mir, was mich bestimmt und auch mein Gedanken, mein Gefühlsleben, aber vielleicht auch sogar mein Werdegang bestimmt. Und das ist nicht von mir und ich wusste bisher nicht, was das ist. Und dann ist denen irgendwann aufgegangen, ja, das ist diese Vorgeschichte meiner Eltern. Und es gibt ja auch so Thesen der intergenerationalen Vererbung, dass man extreme Erlebnisse weitervererben kann, dass sowas im Erbgut weitergegeben wird, Untersuchungen dazu. Ne? Das würde bedeuten, dass diese Kriegserlebnisse und Vertreibungsängste und Erfahrungen dann auch in einer nächsten Generation direkt konkret auch eingehen. Das ist also ein hochinteressantes Thema und ich denke, für alle, die was bei sich merken, ist es wichtig und gut, sowas nachverfolgen zu können und zu verstehen.
Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, und zwar das Titel trägt ja den Namen Wodka mit Grasgeschmack. Wofür steht der Titel?
Ja, der Titel ist mir gekommen, ich habe eine zentrale Szene. Da kommen dann die Eltern am Elternhaus des Vaters an und werden, die wollen da gar nicht reingehen, die wollen ja nur gucken. Aber dann klingeln sie doch an der Tür und da macht eine Polin, und zwar das ist ein Nachkomme von jenen Polen, die damals das Haus übernommen haben, die selbst Flüchtlinge waren, aus Galizien kamen und selbst versetzt wurden und dieselbe Geschichte erlebten wie die Deutschen, die vertrieben wurden. Und die macht denen die Tür auf und nimmt sie ganz freundlich auf und die trinken zusammen einen Wodka mit Grasgeschmack. Die Polin sagt, wir trinken einen kleinen Likör, aber in Polen ist alles ja eher ein bisschen hochprozentiger und alles ein bisschen empathischer und da trinken die dann zusammen diesen Wodka mit Grasgeschmack und das ist sozusagen auch sowas wie ein Symbol, so Geruchs- und Geschmackswahrnehmung verbindet man ja auch mit der eigenen Kindheit. Der Roman hat sehr viel sinnliche Eindrücke, dass man praktisch das, wie bei einem Film, dass man das nachvollziehen kann, was da geschrieben ist. Und der Wodka ist sozusagen dann einmal symbolisch oder was wie ein symbolischer Friedensschluss, der szenisch dargestellt wird und in dem Wodka, da ist alles drin, was man so mit diesem Titel verbinden kann. Sehnsucht, Freude und Schmerz, das Land, die Heimat, das ist in diesem Grasgeschmack, ne? Auch dieser scharfe Wodka, das ist eben ein Symbol auch für all das, was das Buch sagt. Ich hatte erst einen anderen Titel und als ich das geschrieben habe, da hieß dann ein Kapitel, habe ich Wodka mit Grasgeschmack genannt und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist der Romantitel, dachte ich, das ist viel besser als den ich gerade habe. Ne? Und so ist der dann auf den Roman gekommen.
Ja, das finde ich sehr beeindruckend und vielleicht könnten Sie mir auch noch sagen oder ein Beispiel schildern, was den Leser erwartet, wenn er das Buch liest, was er sich darunter vorstellen kann.
Das Buch ist erstmal vorweg gesagt, es ist mit Humor geschrieben. Ich habe es so geschrieben, dass diese Vergangenheit und auch das Thema verdaulich gemacht ist. Ich will die Leser freudig und sicher sozusagen durch das Buch führen. Keiner gleitet ab, mir nutzt es nichts, wenn ich als Autor den Leser in eine Depression schicke und jemand das Buch weglegt, weil er sagt, ich kann das nicht verdauen. Das kann ich auch verstehen, wenn das jemandem so geht. Und deswegen ist das Buch jetzt mit viel Humor geschrieben. Ich bin auch so. Ich war schon in der Schule immer, musste ich meine Späße machen und hatte meine Probleme damit. Ich habe immer schon das Ernste mit dem Humor verbunden, auch im Unterricht. Und so ist auch dieses Buch. Die Vergangenheit taucht in Rückblenden dann trotzdem auf. Wir müssen uns das so vorstellen, dass nur kurz zu dem Roman selbst, am Anfang des Romans befinden wir uns in einem kleinen, engen VW Beetle. Da ist diese Familie drin. Richtung Osten auf der Autobahn. Ein Ehepaar also mit den beiden erwachsenen Söhnen, das sich nach über 70 Jahren erstmals an die Orte der Kindheit wagt. Und zwar nach Polen in die Gegend, die sie Schlesien nennen. Und das ist für die Eltern natürlich eine Reise in ein einerseits vertrautes Land, aber jetzt auch völlig fremd gewordenes Land. Und für die Söhne, die noch nie da waren, ist das ein geheimnisvolles Land, was sie ja nur aus Erzählungen und Vorstellungen kennen. Und da gibt es dann eben viele Entdeckungen, Erlebnisse, Begegnungen, immer sozusagen mit Sehnsucht und Sauerkraut, sage ich immer, und diesem Wodka mit Grasgeschmack, dass man auf diese Reise innerlich mitvollziehen kann. Und wenn diese Reise vorbei ist, ist aber das Buch nicht vorbei. Dann beginnt für den Protagonisten, das ist einer der Söhne, der das als Ich-Erzähler schildert, dann beginnt für ihn sowas wie eine innere Reise noch. Er unternimmt mit seinem Sohn, mit seinem kleinen Sohn, da geht es dann in die nächste Generation rein, der unternimmt nochmal solche Entdeckungstouren an die Orte, wo seine Eltern nach dem Krieg als Vertriebene angekommen sind. Zum Beispiel entdecken sie da ein ganz tolles altes Hotel, das damals von den Amerikanern beschlagnahmt war und das heute noch genauso wie so eine alte Filmkulisse im Originalzustand erhalten ist. Also das Buch ist ein Buch, was man nicht einfach so lesen und weglegen soll, sondern ich hoffe, dass ich da viel Material zum Nachdenken geliefert habe und auch Stoff für eigene Erkenntnisse, die einem selbst dann gut tun.
Deshalb wollten Sie ja auch ein solches Buch schreiben und dieses Thema aufgreifen. Sie sind ja selbst in Familie aufgewachsen, wo eben die Eltern vertrieben worden sind.
Ja, genau.
Und ist das Buch auch gewissermaßen autobiografisch?
Ja, es ist natürlich so, das macht wahrscheinlich auch jeder Schriftsteller, autobiografische. Das Buch hat sehr große autobiografische Anteile. Und trotzdem muss man immer zwischen der Person des Ichs in dem Buch, des Ich-Erzählers und des Autoren trennen. Das kann man natürlich nie so ganz. Man gibt ja immer was von sich rein, sein eigenes Herzblut, wie ich schon sagte. Und natürlich kommen auch Leute, die dort vorkommen. Ja, sozusagen, wer im Umkreis eines Autors lebt, der läuft immer Gefahr, dass er vor die Flinte gerät und dann auch mit verarbeitet wird.
Schön.
Und das ist natürlich in dem Roman auch geschehen. Und es ist aber nichts, was in dem Roman, egal wer es wo erlebt hat, nichts, was in dem Roman irgendwie vorkommt, hat so nicht mal irgendwo irgendwie stattgefunden. Also ich hab immer Wert darauf gelegt, dass alles aus der Realität stammt. Auch Ortsschilderungen und Orte. Alles ist so wiederzufinden und alles gibt es so. Es ist mir wichtig, einerseits ist es natürlich Fiktion in einem Roman immer. Da ist die Fantasie des Autoren sozusagen, die ja den Kern des Ganzen bildet, sonst wäre es dann keine Literatur. Aber das Ganze ist mir wichtig immer, dass es mit der Realität zu tun hat. Das ist kein, ich wäre nicht der Typ für fiktive Romane, sondern bei mir geht es immer um die handfeste Realität. Und das ist da auch drin.
Wie hat Sie persönlich die Geschichte Ihrer Eltern geprägt? Und woran erkennen Sie eine solche Prägung?
Ja, also ich habe das ja, wahrscheinlich, dass ich das Buch geschrieben habe, ist zum Beispiel schon mal ein Merkmal.
Und das ist richtig.
Man geht ja so seinen Lebensweg an und man hat eigentlich das Gefühl, dass man frei entscheidet. Dass man als junger Mensch frei losgeht und macht, was einem gefällt. Und meine Eltern waren auch nie Leute, die mich eingeschränkt haben dabei. Und ich habe ja auch Kunst studiert und habe einen künstlerischen Werdegang gewählt. Und das ist ja eigentlich normalerweise bei vielen Eltern nicht so gewünscht. Da sagt man gerade das sagen die Eltern oft so, wähl du einen ordentlichen Beruf. Und mein Bruder ist Opernsänger geworden und das ist alles sowas, wir haben das anders gemacht. Aber dann hat man, wenn man so eine Weile seines Lebens darauf zurückgucken kann, wenn man also rückblickend Zeit betrachten kann, dann merkt man, Mensch, da ist doch etwas gewesen, da bin ich vielleicht, beschreibe das in meinem Buch an einer Stelle, da sagt der Ich-Erzähler, bin ich vielleicht eine Marionette der Vergangenheit gewesen und war ich nie so frei in meinen Entscheidungen, wie ich gedacht habe. Und das merkt man selbst dann auch. Meine Dissertation habe ich ja über ein Thema des Dritten Reichs geschrieben. Und da, weil ich da immer irgendwie dran war, ich merkte ja in meiner Familie, dass da war was, die waren alle hier, die ganze Familie, und alle kamen sie nicht von hier. Und wir waren katholisch und die anderen sind hier als Kinder, die anderen Kinder waren evangelisch. Und wir waren irgendeine andere. Ich ging auf eine katholische Grundschule und die anderen gingen auf eine staatliche Schule hier. Und man merkte, irgendwie gehört man zu einer anderen Sorte Mäuse. Und man hat etwas in sich, das anders ist als die anderen. Und das wird einem oft erst im Nachhinein bewusst. Und dass ich mich immer mit dem Dritten Reich befasse, warum landet man dann bei so einem Thema? Ne? Das ist schon etwas, was einen geprägt hat. Ich habe es bei so Kollegen auch gesehen, die Leute, die sich auch mit dem Dritten Reich und dieser Zeit und der Vergangenheit beschäftigen, die sagen, das habe ich auch nachher gemerkt, dass das kein Zufall ist, dass sie einfach diese Geschichte ihrer Eltern in irgendeiner Form für sich selbst aufarbeiten oder dass sie auch das Gefühl hatten, solche Kinder von vertriebenen Flüchtlingen, die denken oft auch, ja, ich muss mich um meine Eltern kümmern irgendwie, die das Gefühl haben, sie müssen in einer besonderen Weise fürsorglich sein für die Eltern. Also es gibt so einige Gemeinsamkeiten, die das zusammenschließt, die ich auch bei mir gemerkt habe, ganz persönlich. Und natürlich eben, das Wichtigste ist eben, dass man sich dauernd mit der Zeit beschäftigt und da durch eine wissenschaftliche Beschäftigung, die ich gemacht habe mit dieser Zeit, dann so viel über die Zeit weiß, dass man fast denkt, man hätte auch da gelebt. Bei mir ging es sogar so weit, dass was dann mehr Zufall war, ich habe sogar mal im Film mitgemacht als Statist, wo ich ein Vertriebener war. Das so körperlich erlebt dann auch. Ne? Es wurde hier bei uns in der Nähe wurde der George Clooney-Film Monuments Men gedreht. Und da war ich dann Vertriebener mit den Flüchtlingskarren. Und das war alles so realistisch gedreht, dass man als Mitwirkender das Gefühl kriegte, das ist gar kein Film, sondern da hier ist Wirklichkeit, spielt sich ab. So realistisch haben die das dargestellt.
Wahnsinn.
Und dass einem wirklich mulmig wurde, wenn dann plötzlich die amerikanischen Soldaten bewaffnet ankamen und die ja auch nur Statisten waren. Aber man hatte von diesem Gefühl so ein bisschen mitgekriegt. Und das war für mich mal so ein, ja, wie so ein Selbsterfahrungstrip gewesen, sozusagen. Das war was Besonderes. Und da merkt man dann doch, wie viel man von dieser Zeit, so wie viel sich da heimlich bei einem selbst eingeschlichen hat.
Ich verstehe Sie schon. Ich habe ja selber einen Hintergrund. Mein Vater ist ja Sudetendeutscher und Familie ist ja auch vertrieben worden. Und deshalb kann ich das nachvollziehen. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, was möchten Sie mit der Veröffentlichung Ihres Buches erreichen?
Ja, also ich finde, dass gerade in der jetzigen Zeit ist das so wichtig, dass man was für einen Frieden tut. Das ist wie sowas wie ein Friedens- und Versöhnungsbuch. Da geht es auf der einen Seite, wo wir auch drüber geredet haben, erstmal um den inneren Frieden. Es ist wichtig, dass die Menschen ihren inneren Frieden finden. Dieses, dass man also sich mit seiner eigenen Vergangenheit beschäftigt, das ist wichtig, weil dieses Erinnern nur so zum Verstehen werden kann. Da kann man auch, vielleicht kann man vom Sprengen alter Traumata sprechen, so etwas. Dass dieses Verstehen ist ja was Hilfreiches. So viel, das ist praktisch der innere Frieden, den man mit erreichen will. Aber es ist auch wichtig, dass man den Frieden zwischen Nationen erreicht, dass so Feindbilder abgebaut werden, das finde ich wichtig. Und in dem Buch, also geht es um den Frieden zwischen Menschen, Nationalitäten. Da wird praktisch ja gezeigt, dass der Unfrieden etwas ist, was verordnet ist, von oben herab. Und dass man da, und das in dieser zentralen Szene, wo dieser Wodka getrunken wird, so deutlich, dass da, wo sich Menschen auf einer persönlichen Ebene begegnen, dass es da gar keine Feinde gibt. Dass sich da einfach Menschen begegnen. Und das sagt dann am Ende dieses Besuchs im Elternhaus, steht in dem Buch, es gibt nur einen Himmel und es gibt nur Menschen und einen Himmel über diesen Menschen. Ohne Versöhnung und Frieden können wir nicht weiter existieren. Das ist nicht, also Krieg und Unfrieden ist nichts, was eine Option darstellt. Das ist, gerät heute so manchmal gefährlicherweise, wenn man das beobachtet, aus dem Blickfeld. Und ich finde das mal als Wert, in einem Buch auch jüngeren Menschen vermitteln zu können, in einer modernen Sprache, das finde ich wichtig zu sehen. Denn in dem Buch sieht man auch, da wird nicht schwarz-weiß dargestellt, dass die eine Nation sind die Bösen, die anderen sind die Guten, sondern man sieht hier, wie zum Beispiel immer die unterschiedlichen, da sind ja Russen, Polen, Deutsche geschildert in diesen schwierigen Situationen, aber immer gab es Spielraum für gutes Handeln, auch jenseits von diesem verordneten, von Nationalitäten getragenen Unfrieden. Und das ist, finde ich, solche moralischen Werte zu zeigen, ohne erhobenen Zeigefinger jetzt, das finde ich wichtig, ne? Das will dieses Buch.
Ja, also Sie haben das jetzt so spannend dargestellt und wie wichtig das ist, dass wir uns mit unserer jüngsten Geschichte, wenn ich das so sagen darf, noch stärker und intensiver beschäftigen und vor allem die junge Generation, die dann viele Fragen hat und vielleicht die Antworten nicht mehr bekommt, dass wir die da begleiten und unterstützen und mehr für das Thema gewinnen. Also ich hatte ja letztes Jahr mein erstes Jugendforum im Bayerischen Landtag und möchte das nächstes Jahr wieder machen, vielen Jugendlichen. Und ja, das war ganz faszinierend, muss ich sagen. Lieber Herr Mittmann, ich sage mal vielen herzlichen Dank für das super interessante Gespräch.
Ich sage auch vielen Dank, Frau Stierstorfer, und auch für diese freundliche Art, wie mein ganzes Projekt bei Ihnen aufgenommen wurde. Das erfreut einen natürlich, denn wenn man so freundlich und so nett aufgenommen wird damit, das ist wirklich für mich eine ehrliche, persönliche Freude auch immer. Vielen Dank dafür auch.
Gerne. Ihren Vater alles Gute, Ihre Familie.
Ja, für Sie auch alles Gute.
Bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
Ja, danke, Frau Stierstorfer. Tschüss.
Liebe Zuhörer, das war Folge 4 des Podcasts Lebenswege. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und dann nimmt Frau Stierstorfer Sie mit auf eine Reise in den kleinen Freistaat Danzig. Bis dahin, alles Gute, tschüss.